Herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger an diesem wunderbaren Herbsttag. Bei mir ist es gerade echt neblig. Man kann kaum 2 Meter weit sehen. Wie ist es bei dir, Waldemar?
Also weiter als 2 Meter komme ich schon, aber es ist schon ziemlich grau da draußen.
Es ist schon ziemlich grau, ja. Und irgendwie passt das ja zu dem, was wir heute eigentlich mal besprechen wollen, nämlich mal ein bisschen vorausschauen, ein bisschen in die Zukunft gucken, ein bisschen zurückgucken, so gegen Ende des Jahres, was tut sich so, was sind die Themen, die vielleicht auf uns zukommen, ne?
Ja, es ist, also die meisten, die zumindest in der Branche arbeiten, wird es wahrscheinlich kaum noch hören. Das Thema NIS2, das wurde mittlerweile so oft durchgekaut. Und es ist schon wieder da.
Und schon wieder da, meinst du, dadurch, dass es jetzt in die Umsetzung kommt?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Und man liest das verschiedenste Sachen mit, endlich wird es durchgesetzt und umgesetzt. Also ja, ganz ehrlich, das habe ich schon so oft gehört. Ich glaube es erst, wenn ich die Unterschrift gesehen habe. auf der anderen Seite kommen dann halt auch Berichte frei nach dem Motto, naja, lass uns doch endlich mal das Ding hinter uns kriegen. Ja. Und gleichzeitig treffe ich immer noch Menschen, die immer noch die Frage haben, was sie tun müssen, um das NIS2 zu bestehen.
Ja, verrückt, ne? Also es ist doch immer noch, ich finde es immer so spannend, wenn man so Themen hat, wo man so denkt, ja, also für uns ist das wahrscheinlich wirklich durchgekaut, weil wir schon jeden Tag das gehört haben über so einen langen Zeitraum. Aber dass es eben nicht jedem so geht, sondern dass es manche Menschen gibt, die mit dem Thema noch gar keine Berührung hatten. Vielleicht, weil sie auch nicht betroffen sind, ne? Betrifft ja nicht jeden, die NIS2, muss man ja fairerweise sagen.
Ja, wobei man gleichzeitig aber auch sagen muss, also nicht jeden ist ein sehr, sehr geringer Anteil, ne? Nur weil man nicht unter die direkte Definition fällt, heißt das noch lange nicht, dass man davon nicht betroffen ist. Und das ist ja auch so ein Thema, aber so ein kleiner Mythos, den ich ständig versuche irgendwie aufzuklären, weil, ne, klar, wenn ich mit keinem großen Unternehmen oder mit keinem Unternehmen, was in die NIS2 reinfällt, in irgendeiner Weise Business mache, sprich, ich verkaufe meine, keine Ahnung, Süßigkeiten und Getränke erst an einem Kiosk an Schüler, dann ist definitiv schon mal alles safe. Kein Problem. Ich habe weniger als, ich glaube, 50, 60 Leute. Ja. Und ich habe auch keinerlei wichtige Funktion für irgendwie in den NIS2 definiert ist. Ja. Aber die meisten sind ja in irgendeiner Weise Zulieferer, Dienstleister, Berater oder für Unternehmen, die in der NIS2 definiert sind. Und da ist die Lieferkette genauso definiert wie der Schutz für einen selbst.
Ja, finde ich einen sehr wichtigen Punkt, dass du das ansprichst, eben die Lieferkette. Zum einen haben wir auch ein paar Mal schon mal darüber gesprochen in dem Podcast. Und zum anderen, glaube ich, wird das einfach halt der neue Standard werden, ne? Weil ganz ehrlich gesagt, das, was jetzt in der NIS2 geplant ist, beziehungsweise im NIS2-Umsetzungsgesetz, das ist ja nichts ganz brandneues oder so. Also ich sag mal, 80% von dem, was da drin steht, hätte dir vorher wahrscheinlich auch jeder Security Consultant gesagt, dass das sinnvoll wäre, das im Unternehmen umzusetzen, um die Sicherheit zu erhöhen. Man ist dadurch, glaube ich, nicht unbedingt sicherer, wenn man das umsetzt, aber man erhöht die Sicherheit.
Also es kommt drauf an, natürlich. Also, wenn man das absolute Minimum mal wieder umsetzt und um überhaupt nur ein Audit zu bestehen, dann wird nicht viel sicherer, das ist wohl wahr.
Genau.
Also etwas schon, keine Frage, aber es ist keine gravierende Änderung.
Das ist eben der Punkt, was wir häufig eben sehen, diese Audit bestehen sozusagen als eigentliches Ziel. Und das ist ja nicht das Ziel, denn NIS2 ist nicht das Ziel dieses Gesetzes, dass man mehr Audits besteht, sondern tatsächlich sicherer wird. Und man kann aber, wie es bei diesen Gesetzen immer so ist, das eben unterschiedlich auslegen oder unterschiedlich erfüllen an der Stelle. Deswegen,
ja. Ja, aber wie du schon eingeleitet hast, wenn man auf das Jahr 26 schaut, das wird spannend.
Weil?
Das Kritis-Dach-Gesetz kommt. NIS2, wie es aussieht, endlich kommt sie.
Es war ja mal ursprünglich sogar angedacht, das zusammenzufassen, ne? Also, dass man überlegt hatte, ob man das NIS2-Umsetzungsgesetz einfach als Teil des Kritis-Dach-Gesetzes macht.
Es ist ja auch mehr oder weniger das Gleiche. Also, es ist ja nicht so, dass da irgendwie ein anderes Gesetz etwas völlig Neues erfunden hat.
Ja, ja. Also es ist schon sehr, sehr ähnlich. Und wie gesagt, 80% von dem, was da drin steht, das ist ja. Das ist, wie gesagt, bekannt. Das ist eigentlich, wofür ich von Haus aus immer sage, ist Baseline. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass das irgendwann mal alle Unternehmen betrifft. Also selbst wenn man heute nicht von NIS2 betroffen ist, sei es direkt oder indirekt, dass das aber einfach, ja, Stand der Technik wird, wo man sagt, naja, auch ein Kioskbetreiber braucht vielleicht ein Mini-ISMS irgendwann mal.
Ja, ich kann, also ich hätte vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen damit, irgendwie eins zu verkaufen, weil das ist ja auch nicht ganz kostengünstig. Und für
Naja,
eine
es kommt drauf
alte.
an. Ich finde, Waldemar, da hast du mich jetzt aber erwischt. Ein ISMS ist keine Software, die man kaufen oder verkaufen kann,
Es geht
sondern das
um
ist
die
ein Managementsystem und
Beratungsleistung,
das
ne?
kannst du auch mit einer Excel-Liste machen oder mit einem Word-Dokument und das kostet nicht viel,
Ja, es
außer
ist,
Zeit.
wenn man das den Leuten beibringen würde, wie man
Genau.
das macht, vollkommen dabei. Aber ja, er wird sich kaum, also ich will es niemandem unterstellen, aber ich kenne keinen Kioskbetreiber, der freiwillig losgeht und auf dem Markt sich nach Security-Beratern umschaut.
Und das ist aber der Punkt. Und so war es ja vorher bei den größeren Unternehmen auch, sind wir mal fair, ne? Also, die meisten Unternehmen gehen ja nicht freiwillig los und sagen, oh, wo kann ich denn heute mein Geld ausgeben? Ach, so ein bisschen
Die das
Security,
macht,
das kann man immer brauchen.
oder? Entschuldigung. Aber ja, du hast recht, absolut.
Und deswegen braucht es dann eben auch solche Initiativen wie das NIS2-Umsetzungsgesetz, damit ist eben, also man braucht vielleicht manchmal so einen Stein des Anstoßes, zu sagen, okay, wo ist es denn wirklich wichtig, sich drum zu kümmern? Und fair enough, so ein Kioskbetreiber ist vielleicht nicht systemkritisch, aber es wird irgendwann mal einfach Stand der Technik. Es wird einfach ganz normal, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen, je mehr die Digitalisierung fortschreitet.
Ja, man erlebt ja so relativ viel, was gerade die NIS2 betrifft. Du, seit 22 diskutieren wir das ganze Thema rauf,
Ja.
runter, rauf, runter.
Ja.
Und dann trifft man Berater, die einem erzählen, oh, wer die 27001 ISO tatsächlich hat, also Security-Zertifizierung, der ist noch auf keinen Fall für die NIS2 vorbereitet. Ja, gut, die ist jetzt nicht ganz so stark mit dem Thema Identity und Access Management beschäftigt, die ISO, aber im Endeffekt hat sie alles andere schon gecovert. Da kommt der nächste, oh ja, wer das nicht umsetzt, der steht ja schon mit dem Bein im Knast. Also, was da für Dinge kommen, das ist unglaublich. Weil selbst bei der Haftung ist die Definition, zumindest die europäische, auch nicht so solide. Also, es ist schon eine ziemliche Haftung, aber die betrifft auch nicht jeden oder nicht direkt.
Nicht direkt, genau. Auf der anderen
Und
Seite hat man am Anfang gemerkt, gerade dieses Haftungsthema hat dann plötzlich so ein bisschen Schwung ins Thema auch gebracht, wo dann
ja,
eben
wie
auch
immer, natürlich.
die Entscheider dann mal gesagt haben, müsste ich mir doch mal anschauen oder anhören, was worum es da geht, weil vielleicht betrifft es mich.
Naja, sobald ich sehe, ich habe eine private Haftung als Geschäftsführer, werde ich auch auf einmal ganz hellhörig und
Ja,
kriege
klar.
Hasenohren und höre nichts anderes mehr.
Ja, das ist der Vorteil. Aber du wolltest sagen, noch zum Thema Kritisdachgesetz. Wieso denkst du, wird so das, also wo siehst du da für 26 die Herausforderung für die, die uns hier vielleicht zuhören?
Naja, es ist halt, wie auch bei der NIS2, sind auch darauf viele Unternehmen noch gar nicht vorbereitet. Also, was haben wir denn gerade für eine Mischung? Wir haben allein im letzten Jahr 43% Steigerung der Angriffe auf kritische Infrastrukturen in Deutschland innerhalb eines Jahres. Das ist schon mal eine Anzahl. Dann kommt eine Veröffentlichung von einem Unternehmen CrowdStrike, 25, also 22 bis 25% aller Ransomware-Angriffe weltweit, okay, die Sie kennen, muss man ein bisschen schränken, zielen auf Europa. Gut, ich sag mal, im Vergleich zu den USA, die mit 53% dabei sind, könnte man sich jetzt sehr glücklich schätzen, aber sagen wir mal ehrlich, wenn ich 22% der Unternehmen aus einem Marktsegment als Kundschaft hätte, dann wäre ich ja schon glücklich. Also ist die 22 gar nicht so klein. Dann kommt noch dazu, dass Fachkräftemangel ist ja irgendwo mit dem naja, Renteneintrittsalter mehr oder weniger verbunden. Klar, es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit, dass man über die Rente hinaus noch ein bisschen Geld hinzuverdienen kann. Aber es wird sich nicht über Nacht einstellen, dass die Unternehmen sagen, ey, wunderbar, ich habe hier jemanden, der gerade das Renteneintrittsalter erreicht hat, den beschäftige ich mal weiter, weil ich der Meinung bin, dass er in seinem Alter immer noch der beste Security-Mann in meinem Unternehmen ist. Gibt's oft? Nicht immer. Viele schicken die Leute dann einfach nach Hause, weil sie sagen, komm, geh mal in den verdienten Ruhestand. Du kannst vielleicht bei der für die Apotheke noch ein bisschen Arzneimittel ausfahren, aber ne, meine Systeme, weiß ich nicht. Ist nicht die beste Denkweise, weiß ich ganz genau, ist auch sehr diskriminierend, aber im Endeffekt ist das noch die Realität, die sich mit Sicherheit noch ändern wird. Weil dieses Szenario, dass wir weniger Arbeitskräfte haben, das wird ja jetzt noch ein paar Jährchen anhalten.
Vielleicht zwei Gedanken dazu. Also zum einen Fachkräftemangel, ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ist ja aber auch irgendwo normal. Also wenn Menschen älter werden, gerade wenn wir werden ja auch immer älter und sammeln mehr Erfahrung, dann macht es vielleicht auch weniger Sinn, operative Tätigkeiten zu machen, sondern mehr eben diese Erfahrung zu nutzen, um strategisch-taktisch eben ein Unternehmen zu unterstützen. Und da kommt man irgendwann schon an Grenzen, dass vielleicht Veränderungen nicht mehr so schnell mitgegangen werden können und so weiter. Also von daher kann ich das verstehen. Fachkräftemangel, ich spüre ihn noch nicht. Ich habe eher den Eindruck sozusagen, es gab jetzt so einen kleinen Wechsel eigentlich wieder zurück durch die großen Entlassungswellen jetzt von den großen Unternehmen, die sie alle auf KI zurückführen oder mit KI begründen. Auch wenn das mit der Informationssicherheit nichts zu tun hat oder mit der Sicherheit selber, führt das so wahrgenommen dazu, dass die Stellen weniger werden. Ich habe den Zusammenhang noch nicht verstanden, aber selbst im Security-Bereich werden weniger Angebote, weil die Großen entlassen, so nach dem Motto, als ob die, die da entlassen worden wären oder würden, jetzt plötzlich alle am Security-Markt zur Verfügung stehen würden. Das finde ich einen Punkt, den man nochmal darüber nachdenken muss.
Du bist halt in einem Markt unterwegs, der sowieso schon seit eh und je mit sehr viel Mangel angehaftet war. Und je nachdem, in welcher Region man sich logischerweise befindet, findet man auch die Leute schneller oder weniger schnell. Na, auch nicht alle davon, die jetzt tatsächlich irgendwie in Rente gehen, haben in irgendeiner Weise überhaupt mit der IT zu tun gehabt. Das ist
Das
ja
stimmt.
völlig klar. Aber wenn man bereits aus einer Mangelsituation herauskommt und dort aber noch langsam sich die Situation quasi verstärkt, dann bist du in der einen oder anderen Region in Deutschland schon froh, dass es überhaupt KI mittlerweile gibt, mit der man das so ein Stück weit vielleicht mal abfedern könnte. Aber auch da, also es betrifft natürlich die Großen. Amazon oder ne, die weitere Konzerne, die sind ja diejenigen, die aktuell die Schlagzeilen machen. Ein Mittelständler, der eine KI zur Optimierung seiner Prozesse haben möchte, ist genauso wie bei der Digitalisierung an sich unterwegs. Er weiß nicht, wo er anfangen soll.
Das
Und
stimmt.
solange er nicht weiß, wo er anfangen soll, ist er so in einem operativen Geschäft verhaftet, dass er gar keine Zeit hat, anzufangen. Also im Endeffekt, hat sich ja nicht wirklich viel geändert.
Das ist das Verrückte, ne?
Ja, und was natürlich dazu führt, dass wir aktuell nicht so viele Ausschreibungen im Allgemeinen haben, ist unsere Konjunktur.
Klar.
Wer stellt neue Leute ein? Vor allen Dingen in Security, was bei vielen nach wie vor als Löcherstopfproblem im Kopf verhaftet ist. Wer stellt Leute ein, wenn er nicht sicher ist, dass er im nächsten Jahr doppelt so viel Umsatz machen kann wie im Vorjahr?
Klar. Das
Und
stimmt.
das ist halt das genauere Problem, warum das eigentlich mit der Marktentwicklung sich gerade so bewegt. Und ja, die Entlassungen bei den größeren Konzernen, die werden wahrscheinlich gar nicht so langsam wieder in einem neuen Job sein, weil in der Regel bewegen sich diese Unternehmen auch in größeren Ballungszentren,
Ja.
wo die Kräfte auch hart gefragt sind.
Ja.
Es ist blöd für die ersten 6 Monate oder wie lange das mal dauert, um einen neuen Job zu finden. Es ist für jeden natürlich ein emotionales Karussell. Aber ich habe noch keinen gesehen, der aus der IT kommt und wirklich arbeiten möchte und unter ja, 6 Monaten, maximal vielleicht einem Jahr, und das ist schon lange, einen neuen Job hatte. Und wie gesagt, ich möchte keinen diskriminieren. Sollte das irgendwie jemand geben, gerne auch direkt per LinkedIn mir eine Ohrfeige verpassen, kann ich mit drüben.
Aber immer sehr clever. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich die Fachkräftemangel wird uns sicherlich weiter beschäftigen an der Stelle. Gerade im Security-Bereich sehe ich auch so.
Ja, und dann kommen halt neue Gesetze, neue Verordnungen, höhere Szenarien. Die Geschwindigkeit der Angriffsszenarien verändert sich. Das heißt, man kann sich nicht mehr da hinsetzen und sagen, ey, ich habe wöchentliche Backups und ich bin zufrieden. Wenn ich innerhalb von 24 Stunden verschlüsselt werde, dann bringt mir mein bestes Backup ja, ein paar Tage Verlust, wenn ich denn rankomme.
Zum einen das und zum anderen habe ich neulich jetzt hier eben eine Studie von KPMG gelesen. Können wir auch da in den Shownotes verlinken, gerne. Die bezog sich zwar auf Österreich, aber ich glaube, der Unterschied zu Deutschland ist nicht so groß, wo sie eben gesagt haben, eines von 7 angegriffenen Unternehmen ist der Cyberangriff erfolgreich. Also wenn man sich das einfach mal vor Augen hält, was das für eine Relation ist. Also wie gesagt, im Lottogewinn ist 1 zu 140 Millionen oder sowas. Und ganz viele Leute spielen Lotto, aber Cyberangriffe, einer von 7, also man zählt durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, der nächste ist es, erfolgreich. Das ist schon eine Wahnsinnszahl. Das heißt, wir sind auch nach wie vor nicht richtig gut aufgestellt an der Stelle. Also man müsste eigentlich noch viel mehr tun.
Also, wir sind ja auch gerade dabei, bei uns auf der Website einen Risikoscanner als Self-Service sozusagen einzubinden. Self-Service im Sinne, man kriegt zumindest einen kleinen Überblick über das, was über einen selber risikoseitig, sei es Cybersicherheitsrisiko oder auch ne, teilweise weitere, aber das ist eher eine Zukunftsthematik, wo man sich selber auch scannen kann. Und was man bei solchen Scannern feststellt, weil, also während der Gespräche mit dem Unternehmen, mit dem wir das Ganze zusammen machen, habe ich auch sehr schnell realisiert, also es kommen einem Dinge wieder ins Bewusstsein, die man allerdings vergessen hat und dann schon wieder noch quasi neu lernt, um es nochmal zu vergessen. Es geht ja nicht nur um Risiken, die tatsächlich schon ausgenutzt wurden. Es gibt auch massenweise Listen über Unternehmen, wo bestimmte Risiken, die in diesem Unternehmen vermutet werden, aufgelistet sind. Es werden Risiken, die vermutet und schon bestätigt sind, aber noch nicht ausgenutzt, aufgelistet. Und so weiter und so weiter. Es gibt also wirklich massenweise Angriffsfläche für jemanden, der wirklich einbrechen möchte. Und sagen wir mal ehrlich, Code ist eine neue Brechstange, man braucht nicht mehr in den Baumarkt gehen, Code gibt es umsonst und man braucht sich auch nicht also einfach vor Ort vom Zaun irgendwie verhaften lassen, weil der Zaun einfach weiter weg ist, an dem man sitzt. Aber es gibt mittlerweile so viele Listen über alle möglichen, dass die kriminellen Gruppen einfach nicht hinterherkommen.
Das stimmt. Da hat sich ja mittlerweile so ein richtiges Ökosystem eigentlich gebildet drumherum. Das heißt, dass zum Beispiel ja auch die Zugangsdaten mittlerweile, also dass sich Gruppen spezialisiert haben darauf, nur auf Zugangsdaten, die zu sammeln von Unternehmen, also Username, Passwörter, und die dann wiederum weiterverkaufen an andere Kriminelle. Und da hast du natürlich recht, auf diesen Listen stehen wahrscheinlich Millionen von Unternehmen, wenn man es alles zusammennimmt. Und
Ja, und
nicht jede werden gleich angegriffen.
gerade in diesem Bereich ist natürlich auch der Hersteller der Ransomware über seinen neuen Mitarbeiter, die KI, die dann für ihn den ganzen Kram erledigt, auch sehr, sehr froh. Also.
Ja, die KI, das, ich glaube trotzdem, dass wir da so ein bisschen so einen Hype haben. Das wird zum Teil überschätzt. Ich sehe schon, dass viele Dinge mit der KI, schon konkret umgesetzt werden, auch im Cybercrime-Bereich. Also sei es jetzt zum Beispiel diese ganzen Phishing-E-Mails, die wirklich natürlich ein völlig anderes Level erreicht haben. Und ja, es gibt die ersten Malwares, die von der KI, zur Angriffszeit neu generiert werden, um Angriffe erfolgreicher zu machen. Aber für mich sind das alles noch ja, POCs einfach. Also da probieren Kriminelle was aus. Das ist noch nicht die große breite Masse. Aber die Richtung ist auf jeden Fall klar, wenn wir über 2026 sprechen. Ja,
Klar,
da
wenn
werden
ich
wir mehr
nicht
von sehen.
monatelang mehr die Systeme nach Dokumenten durchscannen muss mit Payroll, Finance oder wie auch immer. Ne? Also gibt ja viele Schlagwörter, die sie gerne suchen. Und die KI erledigt das für mich in 2 Minuten, dann habe ich ja schon mal Zeit gespart.
Genau. Da werden wir es wahrscheinlich sehen an einzelnen Teilen eben, dass die KI die Automatisierung eben sehr viel schneller macht und sehr viel einfacher, weil sie auch weniger technisches Know-how erfordert an der Stelle. Ja, da bin ich bei mir.
Aber ich glaube, dann da kommen wir ja gerade eher so in die Richtung von dem Thema, was du mitgebracht hast, oder?
Ja, aber ein Punkt noch, weil du es vorhin kurz angesprochen hast zum Thema Fachkräftemangel, das beschäftigt mich schon, du hast ja selber auch Kinder und so weiter. Und was ich tatsächlich sehe, ist, dass wir auch nicht gut aufgestellt sind, was Bildung angeht an der Stelle, nach wie vor nicht. Und dass ich sehe auch wenig Bestrebungen, das irgendwo wirklich zu verbessern. Du hast angesprochen, in Europa gibt es schon finanzielle Unterstützung, es wird auch von der Politik immer mal wieder irgendwelche ja, Fördermittel aufgelegt. um auch zum Beispiel die Bildung im Bereich Cybersicherheit zu verbessern. Aber so richtig?
Wenn es gerade um die Bildung geht, egal wie man zuhört, man spricht mit 5 verschiedenen Leuten und man kriegt 17 verschiedene Meinungen. Dann spricht man mit einem Lehrer, dann heißt es immer das Bildungsministerium, gehen Sie mal dahin. Dann spricht man mit dem Bildungsministerium, dann ja, erstmal erwischt man keinen. Danach diskutiert man aber auch, ich sag mal, öfters mal gerne im Kreis. Und ich habe diese Erfahrung auch nur gemacht, weil mein Sohn jetzt halt eingeschult wird demnächst. Und ich fand schon spannend, dass dann auch die Aussage von einem Lehrer, also jetzt dazu kam, dass in der ersten Klasse fangen sie jetzt an, regelmäßig zu lesen, weil auch das Bildungsministerium erkannt hat, dass man nur lesen lernt, wenn man liest. Also er hat völlig recht. Und wenn ich mich ein paar Monate, vielleicht sogar, naja, ich glaube ein Jahr, war das letztes Jahr, ein großer Beitrag im Fernsehen, wo es dann hieß, für die digitale Bildung ist in Deutschland sind die Eltern der Kinder selbst verantwortlich. Wo ich fast vom Stuhl gefallen bin, als ich diesen Blödsinn gehört habe.
Ist das nicht so?
Okay, digitale Bildung. Wenn du deine Kinder, naja, ihnen beibringen sollst, wie das Thema Umgang mit digitalen Medien. Was macht eigentlich eine Software im Hintergrund und warum frisst sie gerne Daten und warum sollte ich sie nicht mit allen Daten füttern, wenn du das alles beibringen musst und ne, ein bisschen Cybersicherheit und alles, was da so in den Kopf mit reingehört. Ich glaube, dann kriegst du es noch einigermaßen hin. So. Und erneut Diskriminierung. Der Klempnermeister, der bei mir regelmäßig ein- und ausgeht, der sagt auch von sich selber, er könnte das nicht.
Okay, fair.
Na, also, es war jetzt noch nicht mal so, dass ich ihm das unterstelle, sondern ich habe mich mit ihm darüber unterhalten. Er sagte das auch direkt zu mir, nein, also, er kann vielleicht seinen Kindern beibringen, wenn man eine Rechnung schreibt. Aber der ganze Hintergrundkram, das sollte doch eigentlich in der Schule vermittelt werden, weil wo geht denn die Welt hin? Wir werden nicht weiter auf Kutschen durch die Gegend fahren. Wir haben bereits Autos und die sprechen auch noch miteinander.
Und irgendwann fahren sie von ganz alleine, ja, genau.
So, und für mich gehört definitiv das gesamte Thema Digitalisierung, Bildung für Security und Co., das gehört direkt in die Schule.
Ja, also ich glaube, die Kombination ist, glaube ich, der richtige Ansatz, wie du es richtig sagst. So wie wir es bei NIS2 auch festgestellt haben, ne? Die wir uns in so einer Bubble befinden, für uns ist das sonnenklar, aber bis es eben alle erreicht, dauert es manchmal länger. Man muss Botschaften öfter mal verbreiten und so ist es wahrscheinlich bei dem Thema digitale Bildung auch. Man muss von vielen Seiten kommen. Die Eltern müssen eine Chance haben, die Eltern müssen sich aber auch damit beschäftigen. Also man darf sie, glaube ich, auch nicht aus der Verantwortung lassen. Aber auch in den Schulen muss es eben vorangehen an der Stelle. Ich sehe zum Beispiel das BSI veröffentlicht regelmäßig Inhalte auch, die genutzt werden können. Also bis hin zu irgendwelchen Videos, wo es um Passwortdiebe geht, Phishing oder Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo das so auf ganz spielerische Weise in so Videos veröffentlicht wird. Also da gibt es schon viel Angebot. Aber trotzdem braucht es einfach das Thema, dass das immer wieder thematisiert wird. Und das ist was, was ich mir tatsächlich für 2026 wünsche, dass es noch mehr thematisiert wird, dass das einfach ein Thema ist, mit dem sich alle auseinandersetzen. Ich finde es zum Beispiel verrückt, dass wir zwar das BSI haben, aber das in der Struktur unter dem Innenministerium aufgehängt ist und dadurch politisch eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten hat. Und dann haben wir noch ein Digitalministerium. Die haben eigentlich erstmal im ersten Schritt gar nichts miteinander zu tun. Und ich sage, finde den Fehler, ne?
Du, es gab auch zum Beispiel die Umfrage auf die elektronische Patientenakte. Und das hat jetzt mit dem Bildungsministerium nicht zwingend was zu tun, aber die Brücke mache ich gleich mal. Es wurde mal untersucht, welche Menschen in welchem Alter eigentlich diese bereits nutzen. Die steht ja jedem, der in der gesetzlichen Krankenkasse irgendwie drin ist, bereits zur Verfügung. Gehe jetzt nicht in die Beschreibung, wie man das Ding irgendwie betrachten kann oder was sie alles kann. Aber es gibt ja immer nur so diesen diskriminierenden Vorwurf mit älteren Menschen sind doch gar nicht in der Lage, diese zu benutzen. Was soll der Quatsch? Und dann gab es mal tatsächlich eine Umfrage. Also wer benutzt die wirklich? Menschen von, also ich glaube, ab 16 oder sowas bis 45
Aha.
und dann ab 65 bis Ende. Die dazwischen, das sind diejenigen, die man als die alten Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, mit dem Handy umzugehen, bezeichnet. Also quasi, ich falle da mittlerweile voll rein.
Sehr schön.
Aber wenn man das wirklich mal genauer anguckt, also scheinbar hat man ab der Rente wieder Zeit, sich damit auch auseinanderzusetzen, was digitale Medien und Digitalisierung tatsächlich betrifft. Dazwischen gibt es offensichtlich eine Müdigkeitsphase.
Ja, ich glaube, es hat einfach was mit der Lebensrealität zu tun, ne? Wenn wir älter werden, dann wird das Thema Gesundheit natürlich auch wichtiger, weil der Körper vielleicht das eine oder andere nicht mehr so funktioniert, wie es mal funktioniert hat. Das heißt, man ist vielleicht öfter beim Arzt und ist vielleicht froh, wenn man nicht andauernd die Arztberichte kopieren, ausdrucken und durch die Gegend fahren muss, sondern vielleicht sogar dem Arzt es viel leichter zur Verfügung stellen kann. Da ist natürlich der Nutzwert viel höher dann auch an der Stelle.
Ja, aber da bin ich wieder zurück bei dem Thema Bildung. Wenn ich derjenige bin, der also quasi in meinem Alter offensichtlich nicht so affin ist, digitale Services, neue Services kennenzulernen und da tatsächlich den Umgang damit zu erlernen, wie genau soll ich das meinen Kindern beibringen? Und
Ja, spannender Punkt.
wie viele Menschen sitzen in der Entscheidungsposition, in der Politik und auch in den Unternehmen, die genau in diese
Ja,
Altersklasse fallen?
das stimmt.
Also, wenn ich selber noch nicht mal die große Affinität habe, diese Services zu verwenden, einzusetzen oder irgendwas damit zu tun, wie hoch ist meine Motivation, in diese Richtung eine Entscheidung zu treffen, indem ich
Klar.
gar nicht drüber nachdenke?
Das finde ich einen super Punkt und deswegen freue ich mich, dass wir hier diesen Podcast machen und die Leute, die uns hier bis hierhin zugehört haben, sind auf jeden Fall dann ja Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und vielleicht ist das einfach auch der Ansatz, dass wenn man eben versucht, über möglichst viele Menschen sie zu erreichen und das weiterzutragen, also kleiner Aufruf an alle, die uns zuhören, tragen Sie dieses Thema weiter, thematisieren Sie es einfach in Ihrem Umfeld. Jeder hat im Durchschnitt 7 Menschen, mit denen er sich verbunden ist und wenn wir das weitertragen als Netzwerk, vielleicht hilft es dann, dieses Thema einfach präsenter zu machen und auch diese Zielgruppe zu erreichen irgendwann.
Ja, und aus persönlicher Erfahrung kann ich auch nur sagen, es lohnt sich immer mal wieder tatsächlich auch fachfremde, also nicht 100%, aber zumindest fachähnliche Veranstaltungen zu besuchen, weil sie einem die Augen in die eine oder andere Richtung doch schon ein bisschen öffnen können. Also man kommt aus diesem täglichen Trott, in dem man tatsächlich gefangen ist, kommt man endlich mal raus und wenn man sich dann auf einmal Dinge anschaut, die für einen vorher als Voodoo erschienen, es ist schon spannend zu sehen, was da eigentlich vor sich geht.
Ja, guter Punkt. Ja, finde ich gut. Und vielleicht, um jetzt die Brücke zu schlagen zu dem eigentlichen, zu dem Thema, was ich kurz mit dir diskutieren wollte. Manchmal hilft es auch, wenn man sozusagen Diskussionen in der Öffentlichkeit hat, die kontrovers geführt werden, weil man sich dann plötzlich mit Fragestellungen auseinandersetzt, wo man vorher gesagt hat, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Der Hacker-Paragraph soll angepasst werden, oder es gibt zumindest Stimmen, die dafür sprechen. Die Claudia Plattner, die Leiterin des BSI, des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat sich auch dafür ausgesprochen, dass dieser Paragraph reformiert würde.
Ja, spannend,
Ja.
ne?
Soll ich mal ganz kurz vorlesen, was da drin steht?
Gerne.
Also der Paragraph heißt 202c, das Strafgesetzbuch, Vorbereiten des Ausspähens von und Abfangen von Daten. Wer eine Straftat nach 202a und 202b vorbereitet, da geht es um das Thema eben Ausspähen von Daten, Abfangen von Daten, indem er Passwörter oder sonstige Sicherheitscodes, die den Zugang zu Daten ermöglichen oder Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Ich finde, das hört sich ziemlich kryptisch an, wenn man sich das so anhört und nicht in dieser Bubble unterwegs ist, dann kann man wahrscheinlich mit dem Paragraphen erstmal gar nicht so viel anfangen.
Das liest sich ja schon fast so, als ob unsere Unternehmen, in die wir Identity- und Access-Management-Systeme zur Verfügung stellen, die tatsächlich genau darauf zielen, dass man die Passwörter und natürlich auch die Zugangsdaten in irgendeiner Weise dem Mitarbeiter zur Verfügung stellt, damit er Zugang zu Informationen bekommt. Da fallen wir schon fast drunter.
Möchte man fast denken, ne? Zum Glück ist der erste Satz die Einschränkung, ne?
Ja,
Eine
genau.
Straftat nach 22a oder 22b, und der fällt hier natürlich nicht runter. Niemand, der uns hier zuhört, Achtung, Achtung, Spaßanruf, nein, nein, der fällt natürlich nicht runter. Aber die Auswirkungen sind schon extrem. Also es gibt immer mal wieder Sicherheitsforscher, also wirklich Menschen, die sich damit beschäftigen, zu versuchen herauszufinden, wo es Schwachstellen in Software gibt, um die natürlich auch beheben zu können.
Nicht
Und
nur in
das sind
Software,
viele
sondern auch in
betroffen.
anderen Themen, logischerweise, na klar.
Und die stehen halt in Deutschland mit einem Fuß im Gefängnis, ne? 2 Jahre Freiheitsstrafe, das ist nicht ohne.
Ja, und also für mich erneut Bildung. Solange
Genau.
es Unternehmen gibt, die der Meinung sind, dass eine Liste aus dem Darknet Copy-Paste ins Internet gestellt, wo das eigene Unternehmen sich als aktuell im Angriff befindend drauf aufgelistet wird, dass derjenige, der die Liste online gestellt hat, auf jeden Fall der Hacker sein muss.
Ja.
Solange es solche Unternehmen gibt und man nicht das Verständnis hat, was da eigentlich vor sich geht, dann wird das auch mit dem Paragraphen alles ein bisschen schwieriger.
Ja, das sind dann genau die Unternehmen, die das halt unterstützen. Und es gab jetzt in der Vergangenheit, im letzten Jahr, wenn wir kurz mal einen Rückblick nochmal machen, ein Unternehmen, was sogar erfolgreich war, was ein Sicherheitsforscher erfolgreich verklagt hat, weil er sie auf eine Sicherheitslücke aufmerksam gemacht hat. Und der hat noch nicht mal wirklich irgendwas gemacht, sondern der hat den Quellcode der Web-Applikation untersucht. Und wenn man sich, da bin ich ganz bei dir, technische Bildung, ne, das überlegt, das ist, da gibt es nicht mal eine richtige Sicherungsmaßnahme. Da macht man rechte Maustaste, Quelltext anzeigen und dann wird es angezeigt. Aber die Rechter haben das interpretiert als Sicherheitsmaßnahme, die umgangen wurde, und dann hat er das gesehen und hat das dem Unternehmen mitgeteilt, in der Absicht sozusagen, dass sie das beheben können. Und die haben den mal fröhlich verklagt auf eine Geldstrafe und auch noch Recht bekommen. Und das
Ja,
finde
und also wie viele Menschen in dieser Kette hatten ein kleines, aber feines Verständnisproblem?
Ja, in der Tat, in der Tat. Und von daher finde ich es gut, wenn man das jetzt endlich angeht, wenn jetzt endlich sich Politiker dafür aussprechen und zu sagen, okay, das wird reformiert, damit wir auch in Deutschland sicherer werden. In anderen europäischen Ländern ist das bei weitem nicht so streng. Es hat seine Vorteile auch, dieser Paragraph, ne, dass man auch Script-Kiddies davon abhält und eben das.
Wirklich?
Ja, okay, ja, theoretisch.
Also, ich kann mich an mein 15-jähriges Ich erinnern. Ich kann dir versprechen, ich wusste nicht mal, dass es ernstzunehmende Paragraphen gibt, an die ich mich halten muss, außer dass ich nichts Böses tun darf. Und die Definition eines 15-Jährigen, was böse und nicht böse an einem Computer ist, ist sehr, wie soll man,
Sehr
schwammig.
stark abweichend von denjenigen, die diese Gesetze mal geschrieben und sich ausgedacht haben. Ja, bin ich bei dir.
Was macht die meisten Script-Kiddies tatsächlich aus? Die sind einfach nur daran interessiert, herauszufinden, ob
Das
es
glaube
Dinge gibt, die sie zerbrechen, zerlegen oder neu zusammenbauen können.
ich. Ja.
Also dieses Interesse ist ja das, was sie am meisten antreibt. Die wollen noch nicht mal riesige Ransomware haben. Na klar, irgendwann riechen sie daraus, dass da irgendwie Geld rauspurzelt. Dann kann es auch mal passieren, dass da der eine oder andere völlig durchdreht. Aber die meisten davon sind einfach nur sehr, sehr daran interessiert zu wissen, ob sie es einfach nur können.
Ja,
Deswegen gibt es ja den
Selbstbestimmung.
Spruch, weil ich es kann.
Ja. Ja, ist was dran. Ja, ich denke, wir haben jetzt schon mal einen kleinen Ausblick gegeben auf 2026, auf ein paar Themen, die da konkret kommen, wie du schon angesprochen hast, NIS2-Umsetzungsgesetz, Kritisdachgesetz. Wir haben ein paar Zahlen angesprochen, die sich jetzt zeigen im Rückblick sozusagen, was wir sehen, wie sich 2025 entwickelt hat, dass es nicht besser wird aufgrund der geopolitischen Situation. Vielleicht machen wir noch mal einen Ausblick, wenn es ein bisschen weitergeht, das Jahr weiter fortschreitet. Aber ich fand das sehr spannend heute.
Ja, und also nicht nur, wenn das Jahr weiter fortschreitet, wie es so in welche Richtung geht, sondern auch wie der Fortschritt dieser Gesetzesänderung ist. Also
Ja.
Es würde mich selber tatsächlich mal interessieren, ob wir in einem Jahr wieder hier sitzen und immer noch darüber diskutieren, dass dieser Plan besteht. Oder ob es eine ernstzunehmende Änderung gab, die dazu führt, dass man auch tatsächlich endlich Software schreiben darf, die aktiv durch den Versuch einzubrechen davor schützt, dass es jemand anders tut.
Ach, Waldemar, alle, die uns zuhören, hören Sie uns weiterhin zu, bleiben Sie dran, in einem Jahr spätestens hören wir uns wieder und greifen das Thema auf. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Woche.
Bis zum nächsten Mal.